Guten Abend, liebe Gäste heute Abend. Ich möchte gleichzeitig auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Stadtfilter begrüßen zum heutigen Stadttag. Zu jeder starken Frau gehört ein starker Mann. Oder ist es umgekehrt? Auf jeden Fall, stark gesellt sich zu stark, würde ich sagen. Das trifft auf jeden Fall auf unsere heutigen Gäste definitiv zu. Unsere Gäste heute würde ich als das Power Team von Winterthur bezeichnen. Herzlich willkommen, Jane Wakefield, Stefan Herter.
Hallo.
Hallo.
Also man hört, der Saal ist heute Abend voll. Wein und Kultur sind Ihr Thema. Ja, Ihre Leidenschaft. Sie haben, Jane Wakefield hat über viele Jahre Musikfestwochen geleitet und heute gilt sie als, ich würde sagen, die Kulturdrehscheibe von Winterthur und führt heute ihre eigene Agentur zusammen mit Yvonne Dünki. Der Stefan Herter produziert den wohl berühmtesten Wein in der Winterthurer Gegend, genau genommen am Toggenberg. Zusammen sind sie ein unschlagbares Team. Was sie verbindet, ist Leidenschaft für das, was sie machen. Doch die Frage ist, wie machen sie das bloß? Wie schaffen sie es, zwischen der Familie, Beruf, Berufung, Beziehung, alles unter einen Hut zu kriegen? Das wollen wir heute Abend herausfinden. Jane Wakefield und der Stefan Herter stammen ursprünglich nicht aus Winterthur. Jane Wakefield kommt aus dem Kanton Aargau. Genau genommen aus Grenichen im Wienental. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe.
Im schönen Wienental.
Schönen Wienental. Der Stefan ist ein bisschen von näher. Er stammt aus dem Stammertal. Er ist zumindest dort aufgewachsen und ist dann später in die Stadt Winterthur gezogen, um da zu arbeiten und sich auch politisch zu betätigen. Das, bevor er seinen heutigen Beruf vom Winzer gefunden und quasi in das Geschäft, in den Beruf eingestiegen ist. Also ihr sind irgendwie, ihr wohnt ja auch jetzt ein bisschen außerhalb von Winterthur in Hettlingen und ihr sind beide ursprünglich vom Land, wenn ich mal so sagen darf. Jetzt habe ich irgendwie einen Konflikt. Jane, sind ihr Landeier oder sind ihr urbane Landeier oder sind ihr Stadteier? Als was würdest du oder würdet ihr euch bezeichnen?
Eier, ja, weiß nicht.
Also lassen wir das mit den Eiern.
Ja, du hast jetzt schon alle Wunderpunkte abgehakt, dass es irgendwie gibt. Ja, also sicher einerseits sehr urban denkende Menschen, aber mit Liebe für die Natur und das Land. Wäre wahrscheinlich so der Slogan, den wir uns geben würden.
Ja. Und du, Stefan, du bist eben auf dem Land aufgewachsen, bist dann in die Stadt Winterthur gezogen, hast, sag jetzt mal, so in deinen jungen Jahren auch dich sehr politisch auch engagiert in der Stadt und hast dich dann doch später entschieden, wieder aufs Land zu ziehen. Also das ist dann doch das Land, die Natur hat dich mehr angezogen als die Stadt.
Das würde ich so nicht sagen, aber das Land an sich, mein Beruf, bietet sich so an, dass das Land an erster Stelle steht, aber da kann man natürlich auch aus der Stadt aus betätigen. Wir haben, wenn man es so darf, eine Ficke und Mühle, wir sind in einer Viertelstunde mit dem Velo mitten in der Stadt Zwinti und da kann man zu Obersee wohnen und ist langsamer mitten in der Stadt. Dementsprechend haben wir einen Ort gefunden, abseits vom Trubel und trotzdem sind wir unserem urbanen Herz treu geblieben.
Okay, jetzt für alle, die vielleicht all die einzelnen Stationen von eurem Leben nicht so kennen, würde es mich jetzt natürlich interessieren, wie ihr dann eigentlich vom Land, vom schönen Wienental, zum Beispiel Jane, wie bist du nach Winterthur gekommen? Also du hast, bist in Aarau in die Schule gegangen, hast dann später ein Studium gemacht im Bereich Kulturmanagement an der Universität Basel und hast aber eigentlich schon während deiner Ausbildung hast du dich mit Konzerten, mit Events, mit der Organisation von dem hast du dich beschäftigt und das vorwiegend im Kanton Aarau. Was hat dich dann plötzlich nach Winterthur verschlagen?
Ja, etwas, wo wahrscheinlich viele zum ersten Mal nach Winterthur verschlagen haben, mit Musikfestwochen. mich hat es jetzt nicht nur mehr als Besucherin verschlagen, sondern auch als Mitarbeiterin von dem Betrieb. Also ich habe mich eigentlich ganz klassisch beworben als Programmleiterin und bin dann durch ein Ausmarchungsverfahren irgendwie, glaube ich, eine der ersten gewesen, die bei der Musikfestwoche als Auswärtige hat dürfen dann auch arbeiten. Und ja, so bin ich auf Winterthur gekommen und habe es schätzen und lieben gelernt und oft auch festgestellt, dass am Anfang habe ich noch pendelt von Aarau auf Winti ein paar Jahre lang, dass es gar nicht so anders ist. Also Aarau und Winti hat doch sehr viel Verbindendes und darum habe ich mich da auch sehr schnell sehr wohl gefühlt.
Also man kann sagen, zum Glück gibt es das S12, wo du bist so gut schnell von Aarau nach Winterthur gekommen. Oder von Lenzburg. Also, wo dann, also bist mit 2008 bist du zuerst Programmleiterin geworden von der Musikfestwoche, eigentlich als fast erste Externe, kann man sagen. Und bist dort quasi noch in den jungen 20er gestanden. Also wie ist das gekommen? Also ich meine, dass man dich, es ist doch ein bisschen eine Krisenzeit für die Musikfestwoche. Man hat dich geholt, oder wie?
Nein. Also zu der Zeit, als ich kam, ist die Krise schon recht gut überstanden gewesen. Und es ist schon sehr wieder aufwärts gegangen. Es war ja Anfang um 2000 herum, als es ein bisschen geharzt hat. Aber mit dem habe ich eigentlich, also es wäre schön, wenn ich das von mir behaupten könnte, aber dann kann ich mir jetzt wirklich nicht schmücken, dass ich die Musikfestwoche aus einer Krise geholt habe. Nein, ich habe dort eigentlich sehr ein tolles Umfeld angetroffen, einen prosperierenden Betrieb, der ja, sich seitdem sicher auch immer noch weiterentwickelt hat. Und für mich ist das dort ja, wirklich eine tolle Möglichkeit gewesen, weil ich habe vorher im Kulturförderungsumfeld gearbeitet und für einen Dachverband von den Musikclubs. Und dass ich dann aber eigentlich Programm machen kann, also Bands buchen, mich mit Musik so auseinandersetzen und mit dem auch noch Geld verdienen, das ist dann mit dem Musikfestwoch, mit dem Job das erste Mal neu gewesen. Das habe ich vorher einfach ehrenamtlich immer gemacht. Und ja, das hat mich nach Winterthur gebracht und bin ich da geblieben.
Stefan, du hast ursprünglich eine Kochlehre gemacht und mich würde interessieren, ich meine, wie kommt man jetzt vom Koch zum Wein? Und es ist so, dass es natürlich sehr oft gerade so in dem Weingeschäft oder wenn jemand ein Weinbauer ist oder ein Winzer, dass man natürlich das vererbt vom Vater auf den Sohn oder auf die Tochter und so gibt es so Weindynastien. Aber das ist bei dir ganz anders gelaufen. Das würde mich interessieren, also wie bist du da dazu gekommen?
Also, wenn man kocht in Restaurants, dann kommt man wohl oder übel irgendwann mal in Kontakt mit Wein. Bei mir war es so, einerseits bin ich in einer Weinregion gross geworden, das ganze Stammertal, Nussbaumertal ist gespickt mit Reben. Von der Hause aus eine Art, ein gewisses Interesse an dieser Pflanze hatte, weil ich auch in einer Baumschule, also in einer Gärtnerei gross geworden bin. Mit der Natur zu arbeiten, ist mir nichts fremd gewesen. Aber dann nachher als Koch, mit in diesen, ihr müsst euch vorstellen, ein Bankett, 50 Teller ausbreiten, da ist manchmal einfach nur der Weinkeller das, was man noch könnt brauchen für 50 Teller. Und dann tut man dort irgendetwas anrichten auf diesen 50 Teller, die nachher hochgeht an die Tisch. Und man ist umsäumt von interessanten Etiketten, prestigeträchtigen Flaschen und ja, fast ein bisschen die Welt, wo man einfängt, in einem kleinen Raum. Und so ist das Interesse gewachsen und ich habe mich dann in das Metier eingetrunken. Und ja, dann habe ich gewusst, ich muss da in die Richtung auch noch irgendetwas ausprobieren, nicht nur kochen weiterhin, obwohl Kochen natürlich etwas vom Grandiosesten ist, was es überhaupt gibt.
Also du hast dann nach deiner Gastro Zeit als Koch, hast du dich weitergebildet, also bist in den Weinhandel eingestiegen und in der Zeit hast du dich dann weitergebildet und bist Weinsensoriker geworden.
Ja,
und jetzt, wenn ich mir das so überlege, also ein Weinsensoriker, das stelle ich mir so vor, das ist jemand, der kann das irgendwie, der spürt das im Gaumen, der hat das in der Nase, der all die Düfte, all die Charakter von so einem Wein hat er quasi, spürt er. Und ist jetzt da quasi sehr sensibilisiert. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, hast du auf diese Art und Weise dann auch Jane kennengelernt? Also, danke.
Über meine Sensorik.
Richtig.
Ja, also es ist...
Reden wir nicht drüber.
Doch.
Wir haben das vorher besprochen. Ich darf da freien Lauf. Nein. Das, der Weinsensoriker, damals, als ich den Weinsensoriker gemacht habe, ist das noch nicht so die Ausbildung gewesen, wie es jetzt ist. Und man hat sehr viel anders auch sensorisch dürfen erfassen. Dementsprechend darf man ruhig sagen, ja, meine Biersensorik hat mich der Jane recht näher gebracht.
Gilt das umgekehrt auch? Also
umgekriegt hat er mich mit dem Cognac. Dem wir alles einig durch.
Also der Wein hat jetzt...
Sehr ein guter Cognac ist es gewesen.
Sehr gut, magst du dich noch erinnern?
Ja, selbstverständlich.
Ja. Also jedenfalls, aber das hat dort, in dem Zumal hat das nichts mit Wein zu tun gehabt.
Kann man so nicht sagen, weil die Sympathien bei uns sind nicht von Anfang an da gewesen. Es gibt Leute im Publikum, die das bestätigen können. Und das erste Mal, also am Anfang, haben wir uns gegenseitig eher ein bisschen komisch gefunden, um es nett auszudrücken. Und das erste Mal, wo wir wirklich zusammenreden, ist, als ich gehört habe, so, als er eigentlich mit jemand anderem geschwätzt hat, als ich gehört habe, dass er Winzer ist oder lehrt. Und dann habe ich das erste Mal gesagt, was machst du? Weil ich einfach gedacht habe, so einen kenne ich jetzt noch, es ist jetzt noch spannend zu hören, was der macht. Also in dem Sinn hat uns da schon zusammengeführt.
Eigentlich blöd, weil wenn ich da vorher gewusst hätte, dass der Winzer an sich schon, dann hätte ich natürlich mich total ausgelebt. Oder?
Wie meinst du das genau?
Yeah, so wie
da hat er schon mit 25 Jahren behauptet, er sei Winzer, auch wenn er es noch nicht war.
Gut, aber das hat jetzt funktioniert bei der Jane. Das ist natürlich jetzt nur die Frage, ja, ich meine, das funktioniert vielleicht nicht in jedem Fall, aber das hat funktioniert. Und es ist, aber gleich, ihr habt euch zuerst irgendwie nicht so lässig gefunden. Also, es irritiert mich jetzt ein bisschen.
Also, was ist denn? Nicht so schlimm, finde ich. Manchmal ist nicht das Beste, was im ersten Moment sehr gut und goldig wirkt.
Ja.
Hast du schon gesagt.
Also, hast du dann das über die Zeit, hast du dann das langsam gelernt schätzen?
Über unsere gemeinsame Zeit, die wir nachher hatten, haben wir uns schätzen gelernt und lieben gelernt. Ja.
Ja. Und das war so in der Zeit, da hast du für die Musikfestwoche gearbeitet. Du hast, bist im Weinhandel tätig gewesen, in Zürich, glaube ich. Oder? Hast das...
ja, dort habe ich schon den Turnaround geschafft und habe nachher die Ausbildung zum Winzer noch müssen anhängen. Genau.
Ja. Ja.
In der Schweiz ist es so, dass man eine landwirtschaftliche Ausbildung muss haben, wenn man will. Grossflächig, landwirtschaftlich tätig sein.
Und dann hast du da zum Glück auch noch gerade in der Gegend von Winterthur einen Flecken Land gefunden, wo du das hast können umsetzen.
Genau, nach einer Zeit von Suchen und überlegen, wo enden wir als Paar und wo schlägt es mich an als Weinbauer. Ja.
Mhm. Wie macht man das jetzt als Weinbauer? Also ich meine, das erste Mal ist es natürlich nicht so einfach, dass man überhaupt das Gebiet kann bewirtschaften. Und dann braucht es natürlich Unterstützung. Und Jane, wann bist du regelmäßig in der Rebe?
Also sagen wir so, ich bin im Rebbetrieb verbunden durch die Leute, die kommen zu uns eigentlich zum Mittagessen. Ich kann mir zum Mittag kochen an den Tagen, wo ich daheim bin. Dann kommt die ganze Truppe, die in der Rebenschaft heim, und erzählt ein bisschen, was sie macht. Und in dem Sinn komme ich mit, über was dort läuft. Aber ehrlich gesagt bin ich schon länger nicht mehr gewesen. Mir ist dann so der Keller näher, weil die Kälterei, die ist bei uns im Haus. Und da geht man dann mal mit den Kindern hinterher schauen, was sie gerade machen. Und ja, so denke ich, bin ich recht verbunden mit dem, was er macht. Aber es ist bei uns schon so, ich arbeite in meinem Büro und er arbeitet in seiner eben. Und man tauscht sich aus, was man macht, aber es macht jeden auch sein Ding.
Also das ist, das müssen wir dann nachher noch ein bisschen genauer erklären, weil ich stelle mir einfach vor, das ist unglaublich intensiv, so ein Betrieb. Und braucht jede Hand, oder? Dass man da das ist ja nicht einfach so wie in Frankreich, wo man da mit der Maschine durchfährt, sondern praktisch jede Rebe muss einzeln behandelt werden. Und klar, also wir haben ja auch Kinder und das muss ja alles irgendwie unter einen Hut bringen. Und jetzt Jane, also ich habe vorher gesagt, du bist eigentlich Kulturdrehscheibe von Winterthur. Also ich kann jetzt auswendig nicht aufzählen, wo du überall dabei bist oder wo du quasi mitschaffst. Ich meine, du schreibst für Ronorb, du bist bei den Kurzfilmtagen, bist du nicht, aber dann ist es deine Partnerin, Entschuldigung, genau. Dann ist es deine Partnerin, aber jedenfalls, dann gibt es natürlich die Unkunst, dann weiter hörbar, es gibt also verschiedene Sachen, die du machst und ich frage mich immer, wie kriegst du das irgendwie alles unter einen Hut? Wenn du gleichzeitig noch einen Mann hast, wo auch ein Unternehmen führt, ihr habt zwei kleine Kinder, wie macht man das? Ist das ich würde das Konzept würde ich gerne herausfinden, wie das funktioniert.
Wenn wir mal einen Leitfaden schreiben. Also, ich meine, es klingt jetzt ein bisschen lapidar, aber es ist halt wirklich in erster Linie eine Organisationsfrage und ich denke in zweiter Linie eine Motivationsfrage, wie fest dass man sich mag engagieren und motivieren tagtäglich sich überall so reinzuhängen. Und die meisten Leute engagieren sich irgendwo, wir jetzt halt sehr stark in diesen Bereichen. Und darum, also ich meine, eigentlich ist es auch so, wenn ich jetzt Meier oder Müller heissen, würde es vielleicht gar nicht so auffallen, was ich überall meine Nase reinstecke. Aber mit Wakefield kann man sich einfach so schlecht kaschieren. ich finde aber, so, es ist, ich glaube jetzt, das, was du angesprochen hast, eben bei der Kulturlobby, bei der Jungkunst und so weiter, da bin ich jetzt nicht ein Einzelfall in der Winterthur Kulturszene. Da macht die Kulturszene recht aus, dass da extrem viele Leute sich wahnsinnig engagieren und dazu auch noch über ihre Gärtchen raus sehr oft, sehr gern und sehr viel zusammenarbeiten. Und das heisst, viele nehmen auch in verschiedensten Projekten auf, man hilft einander, man arbeitet zusammen. Und das, was jetzt du bei mir gesagt hast, stopflich exemplarisch auch für eine Kulturszene Winterthur, wo wirklich so viele engagierte, zusammenarbeitende Leute hat und darum vielleicht auch so vielfältig und fast ja, einzigartig macht, da Kultur zu arbeiten, zu geniessen.
Da ist Winterthur ein bisschen speziell, oder würdest du sagen, das ist an anderen Orten auch so?
Also es hat sicher, ich würde jetzt nicht sagen, das sind die Einzigen, die das toll machen. In anderen Städten hat es auch ein blühendes Kulturleben. Aber so das Miteinander, da wird da einfach seit ein paar Jahren auch extrem gefördert und vor allem extrem mitgetragen. Und wir haben auch, eben sagen wir das Beispiel Kulturlobby. Das ist die Vereinigung, wo es sind etwa rund 80 Mitglieder inzwischen, Kulturinstitutionen von gross bis klein, freie Szenen bis Institutionen, Museen, die man kennt, Theater, Musikclubs und so weiter und auch einzelne Künstler, die dort zusammengeschlossen sind und so ein Verband, jetzt auf dieser lokalen Ebene, das sind wir einer von den wenigen in der Schweiz. Und auch das ist ein Zeichen von, dass man da in dieser Stadt sehr viel Wert darauf legt, aufs Zusammenarbeiten und aufs Netzwerk und einander gegenseitig unterstützen und zusammen wollen, vorwärts kommen.
Und eben, es braucht eben nicht nur Meier und Müller, sondern eben Wakefield.
Ja, und ganz viele andere, Dünkis, Bösigers und so weiter, ja. Longis.
Also aber das Konzept, das du jetzt gerade beschrieben hast aus der Kultur, das gilt eigentlich auch jetzt in deinem Metier, Stefan, dass eigentlich das Schaffen in der Natur, mit einem Naturprodukt, das braucht eigentlich auch einen Verbund von Menschen, die da mitziehen. Du nennst, es gibt ja die Komplizen, die du da auch hast. Also das ist ein bisschen etwas anderes, da geht es dann mehr um auch Organisieren von Veranstaltungen. Aber Wie organisiert man sich da?
Ja, du hast vorhin gesagt, dass das im Gegensatz zu Frankreich sehr händisch zugehen in der Schweiz. Das stimmt in meinem Fall jetzt sehr wohl, aber das muss nicht unbedingt so sein, weil da gibt es verschiedene Strategien, Herangehensweisen, wie man will, seinen Weinbau betreiben. Ich habe mich dazu entschieden, den komplett natürlichen Weg zu gehen, und das bedeutet halt sehr viel mehr Aufwand. Da unterstützt mich Jane natürlich vollends, weil das ist am Schluss auch eine Frage, wieso muss ich irgendwo 100% oder noch ein bisschen mehr, wie auch immer, im Betrieb stecken und darf nicht, ich sage extra, darf nicht mehr für Kinder da sein, weil das ist eigentlich eine Vorfrage, die ich noch schnell nachhaken will, weil die Organisation, die ist elementar wichtig, die haben wir uns, auch wenn es jetzt so klassisch ausgefallen ist, dass sie mehr Zeit die Heim verbringt, haben wir uns auch müssen stellen. Und ich habe da ein, zwei Tränen verdrückt für mich, weil es für mich nicht möglich gesehen, mehr Zeit zu Hause können zu verbringen und mehr Zeit können, mit meinen Kindern zu verbringen und die lohnfreie Arbeit zu frönen. Gleichzeitig aber braucht es in meinem Fall, jetzt so wie ich mich entschieden habe, ganz viele Hände, die mithelfen. Vor allem im Sommer, also gerade jetzt sind wir am Säckeln und da braucht ganz viel Hände und Füße, die uns unterstützen und mich unterstützen bei dieser Bewältigung, wo dann im Winter dann ein bisschen weniger ist. Aber am Schluss ist es ja, bin ich genauso angewiesen auf ein Team. Und ich habe immer schon gesagt, die Entscheidung, das händisch zu machen, das ohne Gift zu machen, ohne Maschine zu machen, bedeutet halt auch den Zuspruch für den Mensch. Ich lebe mit Menschen, ich bin gern um Menschen und ich könnte aber die kleine Fäcke Erde, die ich habe, könnte ich ohne weiteres mit der Maschine bewirtschaften. Heute gibt es Maschinen, die könnten alles machen, weil meine Helfer auch können. Nicht so perfekt wie meine Helfer, aber sie könnten es. Ja. Also das war eine Grundsatzentscheidung.
Also bei euch, ich suche natürlich da auch, ich meine, ihr seid beide Schaffer und ihr habt aber auch ganz viel Gemeinsames. Und ich glaube auch, dass das Gemeinsame, dass das eigentlich euch auch wieder zusammenschweißt. Also so Gemeinschaft zu suchen, aufbauen, dann die Leidenschaft für etwas, die Qualität, die es muss haben, quasi das Handmade. Also es sind ganz viele, dann gibt es wahrscheinlich noch andere Dinge, wo ihr mir könnt sagen, was euch verbindet. Eins, was euch auch fast verbindet, ist euer Geburtsdatum. Du hast am 19. Oktober Geburtstag und du am 20. Oktober. Also ihr könnt sogar fast miteinander Geburtstag feiern.
Also wenn machen wir auch.
Kann man auch, ja genau.
Jetzt im Herbst.
Zwei Tage lang.
Zwei Tage lang, ja genau.
Also ein Rausch.
Sehr, sehr. Ein Rausch. Ein Rausch. Okay, das hast du gesagt.
Ja, ist so.
Also es gibt sehr viele verbindende Elemente, die es wahrscheinlich braucht, dass also so eine Power-Couple auch funktioniert.
Ja, also ich denke schon, rein das Thema Kultur und das Thema Wein sind ja schon sehr verbindend. Also wenn man es jetzt von oben her anschaut, vom Offensichtlichen, weil es hat beides mit Genuss zu tun und so wie er Wein macht und ja, so wie ich Kultur verstehe, ist es auch etwas, wo man sich ein bisschen damit auseinandersetzen muss und nicht einfach so konsumieren kann. Das verbindet uns auch. Und
Kommerz ist nicht alles.
Ja, also ich weiss gar nicht, wo anfangen und aufhören. Wir sind ein klassisches Paar, nicht mit den Gegensätzen, sondern eher mit den Gemeinsamkeiten. Also wenn du nach den Gegensätzen fragst, ist es auch einfacher, die rasch aufzuzählen.
Ja, also dann frage ich dich noch.
Also, er ist okay, ich Fußball.
Sie FC Aarau, ich FC
Nein,
Winterthur.
Was? Bla bla. Die Zeiten sind vorbei.
Aha.
Er alte Musik, ich neue Musik. Was gibt es noch? 5 Minuten zu früh, 5 Minuten zu spät.
Ja, ja.
Und dann ist die Frage nach dem, quasi, was es was euch quasi vereint, wo ihr Gemeinsamkeiten habt. Da gibt es natürlich auch Dinge, die euch vielleicht auch trennen. Also wo ihr einfach ganz anders tickt, wo ihr ganz anders funktioniert, wo ihr vielleicht auch mal ab und zu grosse Diskussionen darüber habt. Oder gibt es das nicht? Das ist alles in...
Wieso lacht ihr in der Mitte dort so?
Es gibt Insider im Publikum, die sich nachher fragen.
Das sind die, die er dort immer mit uns am Mittagstisch hackt, da kommt jemand mal etwas mit über. Ja, natürlich. Also es wäre völlig komisch, wenn wir nicht auch Disharmonien hätten und müssten Sachen diskutieren. Und ich glaube, wir sind beide sehr harte Diskutierer. Also, wir tun einander sehr hart kritisieren, also was mir wieder zu einem verbindenden Punkt führt, die Art und Weise, wie wir unsere Betriebe führen oder dürfen, müssen führen, ist auch oft sehr ähnlich. Also man versucht mit irgendwie wenig Geld viel zu machen zum Beispiel oder kreativ wie Werbeformen, die man sucht. Man ist angewiesen auf ein Netzwerk von Freiwilligen und Helfern und Freunden. Und das sind auch Sachen, die uns in beiden Betrieben sehr, also uns sehr verbindet, weil das ähnlich ist, wo man sich dann auch gegenseitig unterstützen kann oder eben auch kritisieren und sagen, also ich würde jetzt, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung plant, ich würde jetzt die ein bisschen anders organisieren. Oder er ja, findet irgendwie das Sujet, das wir gerade für eine Kampagne ausgewählt haben, irgendwie blöd. Und so ja, sind wir doch sehr oft am Diskutieren um die Sachen.
Anderer Meinung. Und hört ihr dann auf dich? Ich meine, du kommst aus der Kommunikation und Management und du weißt, wie man ein Event macht. Los dem, was du sagst.
Also müsstest du erstens ihn fragen und zweitens kann er da mit dem Schwätzen eben einfach auch recht gut. Darum geht es mir recht lang.
Du schaust mich an, ja. Du willst eine Antwort von mir. Ich höre auf Jane, ja. Zum einen Stück weit, so wie ich mir das gefallen lasse mit meinem eigenen Betrieb. Aber wir befruchten uns sehr wohl. Ja.
Also jetzt, okay, wir wissen, was du meinst.
Danke.
Aber was mich jetzt interessiert, ich meine, es gibt auch Dinge, die natürlich können sein, die sehr, sehr schwierig sind. Also wir wissen alle, dass es da in der Region in den letzten 2 Jahren hat es extreme Fröste gegeben. Also ich weiß nicht, wie viel von deinen Ernten da davon betroffen war, aber ich nehme an, es ist ein höherer zweistelliger Prozentanteil. Und das geht zweimal hintereinander. Also das bringt einen richtig... Also wie ist das gegangen? Wie hast du das gelöst? Und wie haben die das miteinander irgendwie können machen?
Das ist zum Beispiel etwas, was wir gemeinsam gelöst haben. Und zwar in einer längeren Diskussion oder mehreren Diskussionen, weil es hat da verschiedene Lösungsvorschläge gegeben von meiner Seite und aber auch von ihrer Seite unterstützend. Und wir haben uns dann gemeinsam fürs Pro-Weinbau entschieden. Und am Schluss, die Welt wartet nicht auf meine Weine. Und dann wäre es auch für mich eine Möglichkeit gewesen, etwas anderes zu machen wieder. Also das ist, ich bin nicht so... wie sagt man dem? Jane, bitte?
Angststirnig, Stefan.
Also, aber ich meine, das sind alle, ich meine, eben so Krisen, wo man einfach durchgeht. Aber ich meine, wenn genau. Man so, und als Unternehmer kann es einem wirklich existenziell bedrohen, oder? Und da durchzugehen, das bedeutet schon, also da muss man, ich sage jetzt mal, ein gutes Stehvermögen haben und einen starken Partner.
Ja, genau. Also die Unterstützung, die war enorm gewesen, in der Diskussion und nicht physisch, sondern man hat dann halt gemeinsam entschieden, wo man durchgeht und wir haben Recht bekommen in der Entscheidung, wo wir gefällt haben. Sonst würde ich jetzt da sitzen als, keine Ahnung, als Koch vielleicht.
Ja, und ich glaube, also sehr entscheidend ist auch, ob du grundsätzlich positiv denkender Mensch bist. Also das war in dieser Frage sehr entscheidend, dass wir da beide sind und denken, ja, das kommt dann schon gut. Wir haben gerade gestern, wo es am Himmel so ein bisschen gel geworden ist und er so immer wieder zum Fenster gelaufen ist und rausgeschaut hat wegen Hagel und so, haben wir wieder gesagt, also wenn die ganze Zeit Angst hast vor dem, was da noch könnte passieren, eben gerade wenn du mit der Natur schaffst, wie er, dann wärst du so tagtäglich im Stress, dann musst du wirklich etwas anderes machen. Also so einfach das grundsätzlich positive Denken hat sehr geholfen, dass mit diesen Situationen, die jetzt gewesen sind, mit dem Frost umzugehen, vielleicht auch mit den künftigen.
Und sozusagen die Erfahrung, die er macht, die stärkt dich dann auch in dem tun, was du tust. Und da will ich vielleicht auch noch mal sagen, es sind sehr viele verschiedene Projekte, die ihr gemeinsam, also zusammen mit Yvonne Dünki, die ihr macht. Aber die Frage ist natürlich eben auch, ich meine, wenn man so im Kulturbetrieb schafft, gibt es auch viele Dinge, die unvorhergesehen sind. Man kann sich nicht auf alles verlassen. Man weiss nicht, kommen jetzt die Fördergelder oder nicht. Machen die Leute mit oder nicht. Also, es ist vieles unsicher. Und jetzt durch das, dass er auch mit der Natur muss leben, das gibt dir sozusagen, ja gut, ich kann auch mit diesen Gegebenheiten um mich herum, kann ich auch gut umgehen. Das stärkt dich eigentlich.
Ja, so eine gewisse Krisenresistenz ist sowohl im Weinbau als auch in der Kultur, vor allem wenn man so einmalige Veranstaltungen macht oder wenn man jetzt eben so etwas denkt wie eine Musikfestwoche, wo so wetterabhängig dann auch wieder ist und einfach einmal, du schaffst auch darauf hin, wie näher irgendwie das ganze Jahr und dann im entscheidenden Moment muss es einfach stimmen, es darf nicht passieren, es sollte irgendwie möglichst schön Wetter sein und so. Also es gibt da schon Sachen, wo sehr ähnlich sind und wo man dann, gerade eben bei so einem Frost, bin ich wieder sehr froh gewesen, darum, um die vielen Faktoren, die wir jetzt in unseren Veranstaltungen noch können beeinflussen können. Man denkt ja eigentlich so, ja, so schwierig ist das gar nicht, so schlimm ist das gar nicht. Das relativiert dann vieles, denke ich, gegenseitig, wenn man so Krisen meistert und merkt, es geht an anderen Orten genau gleich. Also, ja.
Jetzt würde ich da kurz mal ein bisschen auf die Kulturlobby eingehen. Also ich habe gesehen, bei dieser Kulturlobby, du hast es vorher erwähnt, da sind etwa 80 Institutionen dabei, ich glaube, es sind knapp über 80 sogar. Und da ist wirklich alles dabei in Winterthur, was mit Kultur zu tun hat, würde ich jetzt mal sagen. Also, ich habe das irgendwie zusammengebracht, also, dass die alle irgendwie sich da in dieser Kulturlobby wiederfinden und miteinander arbeiten, das gibt euch eine unglaubliche Kraft, oder?
Also es gibt vor allem ein unglaubliches Netzwerk, wo alle davon profitieren können und es gibt die Ausgangslage, dass man überhaupt eben gehört wird. Und da würde ich jetzt mal sagen, ja, Kultur ist jetzt in vielen politischen Agendas noch nicht zuvorderst. Ich sage noch nicht. Und da hilft es schon, wenn man sich zusammentut, um so sich Gehör verschaffen. Und ich denke, da ist Kulturlobby sehr wertvoll für das, was jetzt gerade aktuell passiert und was vielleicht auch künftig in dieser Stadt, in dieser Kulturstadt auf uns zukommt. Ja.
Also mich würde jetzt natürlich noch interessieren, wer ihr noch wollt, also wo ihr euch noch wollt, Gehör verschaffen. Also offensichtlich noch nicht alle hören, wie du sagst.
Ja, es ist ein stetiger Prozess. Es hat natürlich auch mit Themen zu tun, die kommen und gehen. Also damals, als wir uns als Kulturlobby vereint haben und gegründet haben, sind zum Beispiel die Subventionsverhandlungen gerade ein sehr aktuelles Thema gewesen, was darum gegangen ist, ja, sich dort einzusetzen, dass die Gelder für Kultur erhalten werden und nicht gestrichen werden. Und jetzt aktuell und auch im zukünftigen Vereinsjahr sind es mehr so Sachen wie die Sichtbarkeit von der Kultur, die uns stark beschäftigen, wo wir das Gefühl haben, in dieser Stadt, jetzt in Winterthur, kommt eigentlich die Vielfalt von dem Kulturangebot noch viel zu wenig zum Tragen. Also eben, ich bringe immer das Beispiel, man läuft zum Bahnhof aus irgendwo, wenn man zu Berlin oder zu London ist und so, man sieht dann Fahnen und Zeug und Sachen und hat das Gefühl, wow, da bin ich in einer Kulturstadt und zu Winterthur kommst du raus und du siehst nichts ausser ein Bild. Also es ist noch einiges in Sachen Sichtbarkeit nachzuholen. Wir haben ein super Angebot, aber es ist noch zu wenig sichtbar. Und das ist zum Beispiel das Thema, wo wir uns jetzt aktuell sehr stark engagieren.
Wie soll das funktionieren? Also wir haben ja die, wir haben das Haus auf Winterthur und die haben jetzt ja auch so gewisse Leitfäden und da sieht man jetzt zum Beispiel, man kann sich sichtbar machen, aber das kostet alles. Also es fängt damit an, dass wenn man am Bahnhof einen Tourismus-Shop vorbeikommt, dass man dort ein Fächchen haben als Kulturinstitution, aber man muss für alles zahlen. Und jetzt den Fahnen, stelle ich mir vor, den kann man schon gar nicht mehr sich leisten.
Also ich glaube, das Hauptproblem liegt nicht bei der Zahlbarkeit der Angebote. Das Hauptproblem liegt daran, dass es die Angebote viel zu spärlich gibt, weil es muss nicht, es gibt natürlich gewisse Limitierungen, also es gibt Kulturinstitutionen, für die sind 100 Franken sehr viel Geld, also man hat Einschränkungen im Finanziellen, aber es ist überhaupt nicht so, dass alles muss gratis sein, sondern es ist vielmehr so, dass einfach die ganzen Flächen, die Angebote eigentlich zu wenig rum sind. Und vielleicht auch...
Es zum Werbung machen oder so. Oder?
Ja, also Werbung ist jetzt ein negatives Wort, um eigentlich das kulturelle Angebot auch an Mann und an Frau zu bringen. Und vielleicht auch so eine Grundhaltung, wo wir noch mehr versuchen zu fördern seitens Politik und Verwaltung, dass man nicht nur eben Kulturstadt an die Autobahn schreibt, sondern und sagt, wir sind eine Kulturstadt, sondern auch entsprechende Rahmenbedingungen schafft, dass wir auch wirklich sind und bleiben.
Es ist ja so, dass wir haben ja einen Stadtpräsidenten und ich meine, das ist eigentlich der oberste Kulturvertreter von der Stadt, aber das reicht offensichtlich nicht. Jetzt brauchen wir noch einen Kulturmarketeer, wie sich das nennt. Also ist das wichtig? Also ich weiß nicht, Mike sollte ein bisschen mehr machen in diesem Bereich, wie sein Vorgänger zum Beispiel.
Ja, ich glaube, Mike, sein Problem ist ja, dass er Stadtpräsident ist, weil das heisst, es hat noch ganz viele andere Begehrlichkeiten, die einen angetragen werden und dann ist das Kulturdepartement vielleicht nicht immer gerade noch das Vorderste, oder? Weil so viele Anspruchsgruppen, er als Stadtpräsident, kann ja nicht alles alleine lösen oder jedes, der Heilsbringer für jedes von unseren Problemen sein. Darum denke ich, du hast es angesprochen, eben, wir sind im Moment ein bisschen dran, so eine Kulturmarketingstelle zu fordern, respektive die war eigentlich geplant mit dem House of Winterthur, das gegründet worden ist. Und wir sind jetzt echt dran, ein bisschen zu sagen, also wenn die geplant war, dann muss die jetzt kommen. Und auch das soll jetzt nicht einfach dann all die, also, wie soll ich sagen, Heilsbringer für all die Probleme sind oder die Sichtbarkeit komplett lösen. Aber es soll ein Zeichen mehr sein, dass man Geld investiert an der richtigen Stelle. Und zwar, dass man sich eigentlich Bewusstsein macht und dass man als Stadt Geld investiert für das Thema Kulturmarketing und daran das Bewusstsein schafft, dass wir in diesem Bereich noch ein Manko haben, das wir lösen müssen und wo es ganz viele gute Ideen und Visionen herum hat, wo einfach noch umgesetzt werden. Also es ist ein Gebiet, das eigentlich wie einfach nur noch so ein bisschen die Bündelung braucht und auch das Commitment seitens Politik und Verwaltung, dass wir dort aktiv werden und etwas machen. Und dann ist da vielleicht der Startschuss zu einer noch besseren Kulturstadt.
Also jetzt bist ja du bist ja im Vorstand vom Haus auf Winterthur, du bist gleichzeitig Präsidentin von der Kulturlobby und du bist Geschäftsstelle von der Kulturlobby. Und die Kulturlobby hat 80 Mitglieder. Also du hast einen ziemlichen Power. Das heisst, du kannst jetzt eigentlich schauen, dass es in die richtige Richtung geht.
Ja, also ja, schön wäre es, wenn ich einfach ein Wunschkonzert machen könnte. Aber also, ich glaube, die Synergien, die du jetzt angesprochen hast, die vielleicht jetzt bei uns zusammenlaufen, das eben, vielleicht bei uns gesagt, könnte man sagen, es ist ein Filz, aber positiv gewesen, muss man sagen, es ist ein sehr tolles Netzwerk und es sind Synergien, die man kann nutzen für die Sachen, die man nämlich eben mitbekommt, zum Beispiel als Organisatorin von einem eigenen Event, wo es ein Problem gibt, wenn ich eine Werbekampagne machen will, oder irgendwie eine Halle miete, oder was weiß ich. Also man kommt eigentlich die Sachen wie von der Basis her, von Peak her mit über und kann nachher schauen, wie könnte man sie auf einer höheren Flughöhe, also auf einer anderen Ebene, so lösen, dass es nachher für alle Kulturinstitutionen besser wird. Und dass ich, also persönlich ist es für mich natürlich Oft auch eine Gratwanderung zwischen diesen verschiedenen Sachen hin und her. Aber insgesamt ist es eine sehr tolle Möglichkeit, die Sachen zusammenzubringen und vielleicht auch etwas Positives bewirken, das dann allen nützt. Also da motiviert mich schon täglich, dass ich darf, Sachen eigentlich wie gerade mitnehmen und versuchen irgendwie zu lösen. Oft bleibt es bei einem Versuch, aber vielleicht mal irgendwie einmal nicht und dann hat es sich schon gelohnt.
Also Marketing ist natürlich ganz ein wichtiges Thema und ich denke, wie man sich vermarktet und wie man auch auftritt, wie das jetzt Stopp macht und natürlich, ich glaube, das ist eine gute Institution und es ist, ich glaube, da in deiner Person verbindet sich und auch mit anderen zusammen sehr viel Power und vielleicht kommen wir da nochmal darauf zurück, was man da vielleicht alles noch erreichen kann. Aber was einem auffällt, ist natürlich, wenn es um Marketing geht, Stefan, dann muss ich sagen, schon wenn man liest, wie deine Produkte heissen, jetzt mal, mal abgesehen davon, wie die Etiketten aussehen, dann kann man wirklich etwas Besonderes dahinter vermuten. Die Pate zu diesen ganzen Wein-Produkten, die der Stefan produziert, sind Tiergeschichten vom Reineken Fuchs, vom Wolfgang von Goethe. Zum Beispiel gibt es da den Grimbart. Und der Grimbart ist ein Dachs und als Fabelwesen mit menschlichen Charakterzügen. Er gilt als nachdenklich und ruhig. Es gibt auch andere Fabelwesen noch. Adele, Adelheid heisst sie zum Beispiel. Aber jedenfalls, wenn ich jetzt mir sage, wenn ich das anschaue, also, und das ist wirklich sehr, sehr, ich finde das wirklich sehr pfiffig gemacht und sehr originell. Aber wenn ich jetzt den Dachs schaue, ist dein Wein auch nachdenklich und ruhig?
Ja. Ja, mein Wein ist nachdenklich und ruhig. Also der Grimbart definitiv, ja. Der Grimbart, ich meine, das ist ein ganz langer Prozess gewesen. Der Grimbart hätte auch schon mal 0815 sollen heissen. Und Grimbart, das ist, dort fängt alles an. Bei mir. Das ist eigentlich meine Basis. Und meine Weine sind oft sehr nachdenklich. Nicht ruhig, aber nachdenklich. Ich weiß nicht genau, was du sonst noch hören, aber die Stilistik von einem, ich sage jetzt zum Beispiel von einem Kuckuck. Der Kuckuck ist ein Wein, der unglaublich hohe Knalligkeit hat und trotzdem ungeheure Frucht. Und der ist natürlich nicht fruchtig, der ist normal, der ist sehr fruchtig, aber er ist nicht ruhig, sondern er knallt, er klopft und belebt und dann ist der Grimbart als Gegenpol doch eher der ruhige, ja, Pfeife rauchende, Käppli trägende, ruhige Bino-Trinker.
Also mir gefällt zum Beispiel die Adelheid, das ist nämlich Gans.
Schnattergans, genau.
Genau. Also, was ist denn das? Also, die ist einfach...
Die Schnattergans ist eben ganz, ganz und gar nicht ruhig, sondern eher so eine fruchtbetonte und so ein bisschen berührende eine gesellige Tante, wo da den ganzen Abend das Gesicht voll labern kann. Und so ist auch der Wein. Also, wir probieren natürlich den Wein oder das Tier auszuwählen auf den Wein, Stilistik vom Wein. Das ist ganz ein elementarer Punkt, wieso das so gemacht ist.
Es gibt ja zum Beispiel, also was mir sehr gut gefällt, das kommt jetzt nicht aus der Reineken Fuchs Serie raus, Väterchen Frost. Das ist, da kommt mir ein bisschen Herzschmerz über, also nur schon, wenn man das hört. Also, hängt das zusammen mit diesen schweren Jahren, also, wo es eben so Frost gemacht hat?
Mit diesen schweren Jahren, genau. Oh. Nein, das sagst du richtig, der Väterchen Frost hat sich natürlich angeboten. Das ist ein altes russisches Märli und hat sich bis heute eigentlich gegeben. Der Väterchen Frost ist der Samichlaus von Russland. Und all meine ob jetzt Reineken Fuchs oder zum Beispiel der Ferdinand ist eine Ameise, das ist ein tschechisches Märli, Die haben alle irgendwo mit der Fabelwelt oder mit der Merli-Welt oder mit grossartiger Lyrik zu tun. Genau. Vätterchen Frost hat natürlich Verbindung mit dem, dass wir dort zweimal einen satten Frost eingefangen haben, und das begleitet uns jetzt als Produkt weiterhin, zuerst als Rettungsring und in Zukunft, also ab 2018 und die nächsten 35 Jahre, als Mahnmal sozusagen.
Also du hast eigentlich aus einer vermeidbaren, schwierigen Situation hast du Tugend gemacht. Genau. Haben wir das so, also hat man dann die abgefrorenen Trauben, hat man die können brauchen, oder?
Nein, die hat man nicht mehr können brauchen. Das sind ja Sportfrösche, sagt man denen, Frühlingsfrösche. Das heisst, alles, was grün war und frisch austrieben hat und wunderbar hellgrün schimmert, ist dann tot gewesen, Brunnen, abgestorben. Und der Reben hat dann nochmal die nötigen Reserven müssen anzapfen und nochmal austreiben. Und meistens ist das weniger fruchtbar, beziehungsweise der Fruchtansatz ist sehr viel tiefer. Und dementsprechend hat man einen Ertragsverlust. Bei mir ist es jetzt 40% und 60% gewesen.
Also zuerst im ersten Jahr 40 und dann...
Genau, ja, letztes Jahr 60.
Ja. Das kann sich jeder Unternehmer oder so kann sich das vorstellen, was das bedeuten würde, wenn man 40 und dann 60% Schaden hat, dann kann man eigentlich
die Arbeit ist ja die gleiche, das ist in der Bauerei halt so. Man kann ja nicht einfach dann heimgehen und irgendetwas anderes schaffen, sondern man muss dort noch viel mehr Zeit, intensive Zeit investieren und hat dann einfach 60% weniger Lohn.
Ja, und jetzt habe ich mir natürlich gedacht, wenn man jetzt die Fabelwesen nimmt und jetzt, man würde sie vielleicht mal auf den Kulturbetrieb von Winterthur anwenden, dann würde es mich jetzt noch interessieren, ob ihr zum Beispiel zu gewissen Figuren aus dem Stadtrat, wir wollen sie jetzt niemanden nennen, aber gibt es da auch so gewisse Analogien zu Fabelwesen?
Du lachst. Dann können wir dann vielleicht so nachher, wenn wir ein Bier besprechen, hat schon ein paar Ideen. Vielleicht würde es helfen, sich gewisse Akteure, die man oft mit nicht zu tun hat, manchmal so als Fabelwesen vorzustellen, um irgendwie leichter können mit gewissen Niederlagen umgehen. Ich weiß nicht, aber
Schildkröte zum Beispiel, sich so zurückzieht.
Also sag du mir doch, was du für eine Idee hast. Du bist schon ganz konkret. Ich könnte dann einfach so unter dem Tisch ein Zeichen machen, wie es auch so gesehen.
Also gut, wir können das jetzt nicht weiter ausdiskutieren. Wir können das sicher nachher auch mit den Anwesenden noch vertieft, quasi off the record, wie man so schön sagt, kann man das dann noch vielleicht ein bisschen darüber reden. Aber vielleicht nochmal zurück zu dem, was du, Jane, oder was Kulturlobby, was wollen die noch erreichen? Also das, ihr seid jetzt eine gewaltige Kraft, und wo führt das hin? Was ist das Ziel?
Also ich glaube, es gibt nicht ein Endziel, sondern es gibt einfach ganz viele Meilensteine, wo wir uns als Vereinsjahr jedes Jahr vornehmen, was wir wollen erreichen. Wir haben jedes Vereinsjahr etwa 2 bis 3 Schwerpunkte, um auch ein bisschen unsere Arbeit fokussieren und ein bisschen zielgerichtet zu arbeiten und aber auch können unsere Themen besser heraustragen, wenn wir irgendwie an 15 verschiedenen Sachen arbeiten. Und das ist eben die Sichtbarkeit, die ich angesprochen habe mit der Kulturmarketingstelle und generell das Problem Sichtbarkeit. Das ist aber auch im Moment Kulturfinanzierung ab 2022, wo dann auf der kantonalen Ebene ein Thema ist, wo auf unsicheren Beinen steht, wo wir noch vor uns haben. Das sind dann teilweise ganz punktuelle Sachen, wie eine No-Beilage-Abstimmung, die wir hinter uns hatten. Wir haben uns auch sehr stark engagiert, zum Beispiel auf die Winterwahl 18, am 4. März, glaube ich, stattgefunden hat. Also wir hangeln uns eigentlich so ein bisschen von Thema zu Thema, wo wir versuchen, dort, was gerade am meisten brennt, oder dort, wo wir die besten Ideen haben für die Zukunft, uns zu engagieren, weil Wir haben ein Vereinsbudget von etwa 17'000 Franken und mit dem führen wir den ganzen Verein an der Geschäftsstelle mit einer Prozentzahl, die sich der wenig gar nicht lohnt. Also wir müssen uns schon ein bisschen fokussieren, was wir machen und was wir können erreichen können. Ja.
Aber Winterthur hat natürlich mit dieser geballten Kraft sicher auch gute Aussichten. Ich denke, da kann man einiges bewegen und vielleicht auch lobbyieren, heisst ja auch quasi eben sich Gehör verschaffen und in diesen Wandelgängen vom Superblock ein- und ausgehen. Ja, für dich auch, Stefan, du hast jetzt vieles erreicht in wenigen Jahren. Ich meine, du hast angefangen 2010, glaube ich. Jetzt 2012. Also der erste Wein, den du quasi gemacht hast, ist im Jahr 2012.
Genau, 2011 angefangen und 12 ja. Dann nachher dort im ersten
und das
Jahr.
Ist also jetzt in 6 Jahren doch vieles erreicht. Also wie, wo geht das noch hin? Wo führt das hin? Das, wirst du als Weinbauer immer grösser?
Nein, das ist... das sind in Diskussionen immer wieder wird das an mich herangetragen, ja, wenn die Leute deine Weine so schätzen und du kannst eigentlich deine Weine abverkaufen, wieso machst du nicht mehr? Den Anspruch habe ich noch nie gehabt. Also erstens, Reichtum ist etwas, wo mir nicht behagt und ich nicht den Anspruch habe darauf. Und zweitens, ich möchte das machen, so wie ich es für richtig halte. Und das braucht Zeit und das kann man nicht einfach wahllos vergrössern. Darum bleibe ich bei meiner Größe, mehr oder minder bei meiner Größe. Ich habe schon einen kleinen Schritt gemacht, aber bei meiner Größe und mache das so gut, wie ich es kann. Ich habe lieber dann mal in Zukunft unter Umständen mal einen Mitarbeiter, der mir Zeit verschafft. Zeit ist für mich fast interessanter zu haben wie grössere Mengen. Und dann unter Umständen der Jane mal ein bisschen beistellen in der Politik, wieder mal die Politik an mich zu reissen.
Was meinst du da damit?
Dass ich früher noch viel aktiver gewesen bin und dass... das Scheitli auf ihrem Führer jetzt lodert und nicht mehr auf meinem.
Aber du könntest dir vorstellen, das in Zukunft wieder zu machen. Also vielleicht in Hettlingen mal Hettlingen aufmischen oder...
Nein, also... Ja, in dem Moment, wo ich auf Hettlingen rausgezogen bin, ist mein Fokus weg vom Lokalen hin ins Nationale. Gescheitert oder nein, geschliffen, ich weiß es nicht, wie man es also, nennen. Ja.
Also vielleicht wird man aus dem Umfeld oder Umland von Winterthur noch eher mal Kantons- oder Nationalrat, als wenn man das vielleicht aus Winterthur raus versucht.
Als Bauer hat man eine grosse Chance, genau.
Aber ich meine, du hast schon das Anliegen gehabt, damals vor 10 Jahren, MyWinti war eine Plattform gewesen, da ist es darum gegangen, dass man junge Leute mehr dazu bringt, dass sie sich politisch engagieren. Hätte man vielleicht einiges können verhindern können, wie eine Masseneinwanderungsinitiative, wenn du dort weitergemacht hättest. Das ist, wir werden jetzt selber alle auch älter, oder? Vielleicht müssen wir dann irgendwann gegen uns selber losgehen. Aber lassen wir das mal offen. Ihr seid der Faktor Zeit, du hast es angesprochen. Ich meine, du bist sehr, sehr beschäftigt. Jane, du bist sehr beschäftigt. Ihr seid beide voll aktiv. Ihr seid das Power-Team. Und ist es so, dass wenn ihr dann zu Abend mal endlich Zeit habt, dass ihr einfach mal ansitzt und ein Fläschchen Wein aufmacht und einfach mal zum Abendkommen? Ist das, gibt es so einen Moment?
Das gibt es?
Vielleicht fast noch eher ein Fläschchen Bier. Ja. Nein, da gibt es. Also, wir sind schon nicht so arme Menschen, die nicht auch noch irgendwie ein Hobby haben oder so. Wir lesen auch, wir finden noch Zeit ein bisschen zum Lesen und haben den Garten und so weiter. Also es geht uns gut.
Das freut mich sehr und ich möchte mit dem möchte ich vielleicht auch mal dem Publikum noch die Option, die Chance geben, Fragen zu stellen, wenn es dann solche gibt. Ja, das Mikrofon ist offen für euch und sie.
Nicht alle miteinander, bitte.
Frau Wakefield, Sie haben gesagt, dass Sie sich sehr engagieren, dass die Subventionen nicht gekürzt werden. Wie werden die Subventionen auf die 80 Institutionen aufgeteilt? Wie sehr können Sie sich einbringen als Geschäftsstellenleiterin in diesem Verteilprozess?
Dort versuchen wir uns, oder wir versuchen nicht nur, wir halten uns eigentlich komplett raus. Das ist gerade so ein gutes Beispiel für das Funktionieren von unserem Verband. Da werde ich recht häufig darauf angesprochen. Ja, aber das ist so heterogen. Wie tun ihr überhaupt die Interessen herausfiltern? Und wie können ihr überhaupt arbeiten? Und meine Antwort ist eigentlich immer, also, wenn uns die grössten gemeinsamen Nenner ausgehen, dann nachher, habe ich nichts mehr zu tun. Aber es ist so, dass wir uns könnten, glaube mit einer 100 oder 500% Stelle mit diesen grössten gemeinsamen Nenner beschäftigen, weil es von denen genug gibt. Und dann die Partikularinteressen, die Sie jetzt angesprochen haben, die überlassen wir dann der Politik oder denen, die in diesen Funktionen sind, um sich um da zu kümmern. Wir versuchen es dort zusammenzuheben, wo wir gemeinsame Nenner haben, wo sich dafür der Einsatz lohnt.
Aber ihr habt eine gewisse Vermittlerrolle oder so, wenn es vielleicht Konflikt gibt, oder das braucht es gar nicht. Das findet sich von alleine.
Ja, also kommt jetzt wirklich selten vor. Es ist mehr so, dass wir oft eine Vermittlungsfunktion einnehmen, dass eine Kulturinstitution oder ein Kulturschaffender kommt und sagt, ich habe das und das Problem. Gibt es andere, die das Problem auch haben oder das Problem schon gelöst haben? Wir versuchen, gewisse zusammenzuführen und zu sagen, schaut es doch zusammen an. Mehr das, aber jetzt so Konflikte im eigentlichen Sinn sind uns jetzt in den letzten Jahren noch nicht so, zum Glück, haben uns noch nicht so beschäftigt. Ich denke, das sind auch sind sehr starke einzelne Institutionen, wo dann ihre so eigene Dinge machen. Und wir sind wirklich mehr da, um das Bündelte abhandeln und dort, wo wir gemeinsam können, eine Stärke nutzen
können. Karin Landolt, Jane, ich habe eine Frage zu der Entwicklung in Bezug auf, wie haben es Kulturinstitutionen so untereinander? Früher hat es so der Graben gegeben zwischen der elitären, der etablierten Kultur, die von der Bürgerlichen unterstützt worden ist, und dann eben so die kleinen, die Nischen-Organisationen. Früher hat sich die Musikfestwoche selber noch dazu gesellt. Kann man heute sagen, heute ist man quasi eins, man geht gemeinsam einen Weg, oder gibt es da immer noch starke Konkurrenz zwischen elitär und eben Nischenkultur?
Vielleicht ist es für mich ein Vorteil, dass ich von dem früher nicht so viel mitbekommen habe, weil ich noch nicht so viele Jahre da bin und dann ziemlich frisch von der Leber weg kann, einfach alle an einen Tisch bringen. Ich erlebe es eben, ich kann nicht von ganz früher reden, da bin ich wirklich einfach noch nicht Teil von der Kulturszene gewesen, aber so wie ich es jetzt erlebe, ist schon sehr verbindend, und natürlich gibt es wie überall einzelne Exponenten, die das anders handhaben, aber so der Grundsatzgedanke, auch wenn wir zum Beispiel eine Versammlung, eine Mitgliederversammlung machen, da kommen 50 Leute von 80 Mitgliedern, was auch nicht selbstverständlich ist. Also das Interesse am Gemeinsamen erlebe ich eigentlich als sehr gross in dieser Stadt. Und ich glaube auch, wir gehen dem sehr aktiv aus dem Weg, auch das müssen gegeneinander auszuspielen. Also eben, setzen wir uns jetzt für eine elitäre Kultur oder für eine, Unterhaltungskultur, whatever, ein. Wir gehen dem sehr aktiv aus dem Weg, weil wir sagen, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist eigentlich das Zusammenführen, dort, was zusammengehört. Und dort, wo man muss sagen, ja nun, eben, bei den Subventionen, da haben einfach die einen mehr als die anderen. Aus Gründen, und dann ist das Thema, wo wir sagen, das ist so, das müssen wir nicht behandeln. Also.
Olivier Braun, ich hätte noch eine Frage an den Herrn Herter. Eben, Sie haben die Verluste angesprochen vom vorletzten Jahr und vom letzten Jahr. Können Sie sich gegen diese Verluste ganz oder teilweise auch versichern? Oder machen Sie das?
Es gibt Möglichkeiten, Umwettereinflüsse zu versichern. Die sind aber extrem teuer. Wenn man die einigermaßen tragen will, dann schließt man die mit einem 20% Selbstbehalt ab. Und wenn man dann sich überlegt, wie viel Mal, dass man mehr als 20% über die letzten 10 Jahre oder 20% Einbußen wegen Umwettereinflüssen hatte, dann ist das verschwindend klein. Beziehungsweise, wenn man es dann mal bräuchte, dann ist das natürlich mit einer extremen Erhöhung von der Kosten in den Folgejahren zu deichseln, also sprich ohne rechts geht das eigentlich gar nicht auf. Und ich als kleiner Pfupf, der sogar jeden Hosenknopf noch im Betrieb hat, kann man da gar nicht leisten, schlichtweg. Genau. Die Hagelversicherung ist eine schweizerische Versicherung, genau. Da gibt es für ganz, ganz wohlhabende Winzer gibt's noch eine Frostversicherung, aber da haben sogar noch, selbst das haben die wenigsten, genau. Es gibt einige, die haben Hagelversicherungen, genau.
Ja. Müssen wir sich vielleicht zu einer Weinlobby zusammen
finden? Eine Weinlobby kann gegen Umwelteinflüsse überhaupt nichts.
Nein, aber das könnte ich zum Beispiel organisieren, dass das eben.
Also es ist nicht so, dass der Bund tatenlos zugeschaut hat. Es ist ja so, dass der Bund eigentlich ein Schreiben verfasst hat und das zurückgegeben hat an die Bauernverbände, die Kantonalen, dass die es extrem verwünscht hat, also in meinem Fall hätte ich können Geld zinslose Darlehen sind gesprochen worden und ich hätte können ein Darlehen beantragen, aber ich möchte einfach keine Schulden beim Kanton oder beim Bund. So wenig Schulden wie möglich ist eigentlich das Credo. Und wir haben uns selber gewehrt. Hat funktioniert.
Also du schaffst mit Crowdfunding, oder?
Das erste Jahr ist es so gewesen, also das erste Jahr 2016 ist es so gewesen, dass halt einfach ich noch dummerweise grössere Investitionen tätigen habe und eigentlich wirklich im Herbst kein Rappen mehr rum war, um noch Trauben zu kaufen für das Väterchenfrost-Ding, wo die uns dann oder mir dann den Umsatz ein bisschen gerettet hat. Sprich, ich musste mit keinem Geld Trauben kaufen. Und dann ist das die Idee von dem Crowdfunding gekommen. Und das hat sich hat wunderbar geklappt, erstens. Das ist ja, man sammelt Geld über das Netz, über verschiedene Möglichkeiten, Institutionen und entweder alles oder nichts. Also wenn am Schluss 10 Franken fehlen, dann findet das nicht statt, dann geht das Geld zurück an die Beteiligten oder an die Unterstützer. Und das hat wunderbar geklappt einerseits und andererseits hat es auch sehr grosse mediales Ansehen gehabt und hat Wellen geworfen und das war natürlich doppelt gut gewesen. Also es ist eigentlich, die Entscheidungen sind alle sehr, obwohl wir nicht gewusst haben, was auf uns zukommt, sind die richtig gewesen.
Der Mut ist belohnt worden. Sind noch weitere Fragen aus dem Publikum? Da noch. Kreuz und quer.
Herr Herter, ich kenne leider Ihre Wein nicht und ich möchte Sie fragen, wie Sie im Rebberg arbeiten, also konventionell oder mit viel Gift oder in einer Bio-Wein?
Auf dem Papier, muss ich Ihnen sagen, bin ich konventionell, weil ich mich von Anfang an entschieden habe, mich nicht mit irgendwelchen Labels zu betiteln. Auf meinen Etiketten finden Sie keine Merkpunkt, wie ich arbeite. Wenn Sie auf meine Homepage gehen, dann sehen Sie, wie ich arbeite. Und zwar habe ich in meiner Zeit im Handel, wo ich im Einkauf gearbeitet habe und in ganz Europa oder sogar in der ganzen Welt umeinandertuckert bin, habe ich sehr viel mit sehr vielen Winzern zu tun gehabt. und habe gemerkt, dass viele Spitzenprodukte irgendwann sich die Leute entschieden haben, ihren konventionellen Weinbau umzustellen auf ökologischen Weinbau oder sogar biologisch-dynamischen Weinbau und dass die Produkte dann einfach für mich einen Schritt nach vorne gemacht haben, qualitativ. Und für mich ist das hat schon sehr früh angefangen und ich habe dann angefangen, mich mit der Thematik auseinanderzusetzen und für mich war von Anfang an klar gewesen, ich werde vom ersten Tag an kein Herbizid, kein chemische Fungizid, kein systemische Pestizid, kein Insektizid einsetzen. Ich gehe noch einen Schritt weiter, ich arbeite mit den Planetenkonstellationen, mit der Mondphase. Wir machen unsere Tinkturen selber. Wir sind eigentlich am Schluss, am Ende sind wir Biofuzis, wo probieren, chemiefreie Weinbau zu betreiben, wo wir bewusst einerseits für Qualität entschieden haben, das so zu machen, andererseits aber auch für uns. Ich lebe gern gesund und ich habe auch Freude, dass meine Kinder gesund sind und meine Partnerin gesund ist und meine Helfer, die in der Rebe sind, Freude haben, auch wenn es ein bisschen nach Schwefel und Zundhölzli stinkt, manchmal am Abend. Ja, und das ist halt natürlich sehr aufwendig, aber ich finde, es lohnt sich und für das brauche ich kein Label, sondern das ist kein Marketinginstrument, sondern ein reines überzeugungsideologisches Instrument. Genau. Härterwein.ch.
Soll erlaubt sein an dieser Stelle. Ich denke, vielleicht noch eine letzte Frage. Da ist.
Ich kann nur noch eine Anschlussfrage stellen, eigentlich an das. Wo sind die Konsumenten? Sitzen die um Winterthur herum? Weil Winterthurer Wein ist ja nicht unbedingt schweizweit bekannt. Oder ist es eher die Vermarktung, die es ausmacht, dass man ja auch Kunden hat weiter weg? Oder wie, ja, wissen ihr das?
Also, du willst wissen, wo meine Weine getrunken werden?
Genau.
Einerseits kann ich sagen, die werden zu 99% in der Schweiz getrunken. Das ist ein Anspruch. Ich bin so ein bisschen in dieser Naturwein-Szene wohl oder übel gefangen. Und die hat im Moment einen gewissen Trend. Und ich habe wöchentlich Anfragen aus dem näheren Ausland, vor allem aus dem skandinavischen Raum, etliche, die wollen, dass ich Wein zu ihnen schicke. Und das geht einfach für mein Verständnis nicht. Ich kann nicht so viel Aufwand betreiben, um ein so ökologisches Produkt wie nur möglich zu produzieren. Und nachher mache ich es kaputt, indem ich es auf Skandinavien schicke. Auch wenn dort noch so ein Supermarkt ist. Bis anhin hat es gelangt, das ist der Schweizer Markt, die Freaks haben meine Produkte getrunken und auch ich sage jetzt mal, der 0815-Konsument hat unter Umständen auch sehr Freude, weil es einfach ein handgemachtes Produkt ist und ein ehrliches Produkt ist und komplett chemiefrei ist. Und wir haben in Winterthur, oder ich habe in Winterthur extrem gute Partner, wo meine Weine super verkaufen, verschiedene Restaurants, aber auch Fachgeschäfte, manchmal auch Bierfachgeschäfte, dort gibt es auch meinen Wein, aber der Hauptmarkt, muss ich ehrlich gestehen, ist natürlich das Kaffee weiter richtig beste, mit einem ein bisschen grösseren Markt. Zürich.
Also,
darf ich ganz kurz, Entschuldigung, das interessiert mich jetzt so fest, dass ich sorry muss. Du hast gesagt, du bist wohl oder übel in dieser Naturweinszene. Das heisst, du findest das auch ein bisschen schwierig, die Naturweinszene. Oder wie muss man das verstehen, die Aussage?
Nein, ich finde sie nicht schwierig. Ich finde, Naturwein an sich etwas sehr Spannendes und ich kenne sehr viele Winzer, ich habe auf verschiedenen Betrieben geschafft, wo so arbeiten, wo Weltklasse Wein machen. Was ich nicht so cool finde an dieser ganzen Geschichte, ist so der Trend, so das Cool, die Coolness. Mehr stinken, mehr cooler. So. Und ja, das ist das Einzige, was ich ein bisschen bemängle. Darum wohl oder übel. Aber alles andere, mir ist da gleich. Soll jeder so machen, wie er es will, und soll das trinken, was er will. Und, ja.
Ja, also ganz herzlichen Dank. Ich will noch ein, zwei Sachen sagen zum Abschluss. Zum einen will ich den nächsten Tag ankünden. Und zwar wird der am Donnerstag, am 28. Juni stattfinden. Und zwar, das ist für Kenner, das ist mitten in der Fußball-WM drin. Das wird, mein Kollege Michael Zollinger wird den Abend moderieren mit dem Wolfgang Vöge. Der Wolfgang Vöge ist unter anderem Spielvermittler und einer der ganz Grossen in diesem Geschäft. Er wohnt in Winterthur. Und es ist grossartig, dass wir den Fußball-Doyen während der WM überhaupt hier haben können. Und ich kann Ihnen jetzt schon quasi vorausschicken, wir werden hier spannende, fesselnde 90 Minuten erleben. Dann möchte ich auch noch sagen, dass sage und schreibe, der Stadttag wird 20 Jahre alt. Und wir haben uns dafür am 30. August, das ist also jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, nach der Sommerferien, ein bisschen etwas Besonderes ausgedacht. Und zwar wollen wir zurückschauen, wir wollen aber auch vorher schauen. Das heisst, zurückschauen, was ist seit 1998 passiert. Und vielleicht auch, was daraus noch werden kann. Also einfach als ein Stichwort, 1998 ist Google, die Firma Google, gegründet worden. Und wir haben den Tom Hennen da, der einer der ersten Mitarbeiter war von Google und der erste, also ein Mann von der ersten Stunde. Wir haben Nina Wenger da, junge Politikerin aus Winterthur, die im 98 geboren worden ist. Der Kurt Pell da, ist Kriegsreporter und Islamexperte. Und den haben wir eingeladen, weil nämlich im Jahr 1998 die RAF aufgelöst worden ist. Und vielleicht hat dort damals der eine oder andere gedacht, das ist das Ende vom Terrorismus und wir wissen heute, es ist nicht so. Und dann haben wir noch Jacqueline Padran, Nationalrätin und auch Unternehmerin aus Zürich, die bestens bekannt ist. Und wir werden mit Ihnen reden über gestern, heute und morgen. Das am 30. August sind alle ganz herzlich eingeladen. Wir werden das ein bisschen umrahmen mit einem festlichen Ambiente, mit Musik und würden uns freuen, wenn Sie alle kommen. Jetzt möchte ich mich bei allen bedanken, die da mitarbeiten, damit der Tag jeweils stattfinden kann. Bei den Leuten, die hinter der Bar arbeiten, die können also auch alle nachher noch bleiben und etwas trinken. Und selbstverständlich wird Jane und der Stefan hoffentlich auch noch ein bisschen da sein und man kann noch ein bisschen weiterreden, auch vor allem dann über gewisse Fabelwesen aus der Winterthur-Politik. Das dann off the record. Und ich möchte mich aber natürlich auch bedanken bei der Technik, beim Andrew und bei unseren Sponsoren und Mitgliedern vom Verein natürlich. Und vor allem natürlich bei Ihnen, ganz herzlich, dass Sie gekommen sind. Und bei Jane und dir, Stefan, ganz, ganz herzlich, dass Ihr zu uns gekommen sind.
Sehr gerne.
Noch viel Spass heute Abend. Danke vielmals. Danke.